ohne irgendwie groß drüber nachzudenken, habe ich dann einfach mal zugegriffen und habe so den ersten Bissen von so einer marinierten Krabbe gegessen. Und es war wirklich so, sobald dieses Essen in meinem Mund war, als wäre die Zeit stehen geblieben, so wirklich so.
Hier ist Imbiss 3000. Gegenüber von mir Asini Kneifel, a.k.a. My Name is Andong. Und hier meine Wenigkeit Per Mörling, a.k.a. Berlin Food Stories. Andong, wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut. Wir hatten tatsächlich gerade Lunch. Es ist jetzt Folge 1. Wir sind total aufgeregt. Wir sitzen in unserem viel zu kalten neuen Studio irgendwo in Berlin-Moabit und hatten gerade ein nicht so geiles Mittagessen. Aber das ist vollkommen okay, weil heute geht's überhaupt noch gar nicht um Mittagessen. Heute geht's um die Eröffnung vom Imbiss 3000.
Man kann ja nicht immer mega geil schlimmen. Es ist okay. Es ist okay. Man muss auch mal die Tiefen kennenlernen, um die Höhen auch wirklich lieben zu können.
So ist ganz es. Genau so
verstehen
ist es.
Verstehen zu können. In dieser Folge geht es eigentlich darum, uns vorzustellen und ein bisschen auch zu erklären, was wir denn überhaupt vorhaben.
Stimmt, weil keiner, der jetzt eingeschaltet hat, weiß eigentlich, worum es geht. Also so wirklich komplett Tabula Rasa. Also Leute, ich glaube, ihr braucht erstmal eine Intro. Was ist Imbiss 3000 und wer sind die zwei Dudes hinter der Friteuse?
So ist es, so ist es. Und ich meine, sollen wir einfach mal da anfangen? Sollen
ja, klar.
Wir uns ein paar wenige Worte zu uns
einzeln? Ein paar wenige Worte.
Soll ich anfangen?
Bitte.
Yes, Sir. Gut. Ich bin der Peer. Ich bin ein leidenschaftlicher Esser und ich erzähle Geschichten über Restaurants. Das tue ich auf meinem Kanal Berlin Food Stories, findet man auf Instagram, auch online auf dem Interwebs und dort kann man Geschichten und verschiedene Kritiken und so weiter über Restaurants lesen, vor allem aus Berlin. Und das mache ich schon eine ganze Weile lang. Und dadurch, über so einen Döner, habe ich die Person gegenüber von mir kennengelernt, nämlich Andong.
Ich muss dich ein kleines bisschen korrigieren. Es war eine türkische Pizza und zwar eine verdammt gute.
Türkische Pizza und Kebab, wir haben beides gegessen.
Das stimmt, du hast recht, da gebe ich dir recht. Du bezeichnest dich ja selber auf deinem Insta-Kanal als the hungriest man in Berlin, ja, der hungrigste Mann in ganz Berlin. Und ich finde, es wird wahrscheinlich in deinem ganzen Leben nie eine bessere Beschreibung geben. Weil man muss auch sagen, wenn man mal mit dir tatsächlich essen geht oder so, du, der Name ist Programm, ja. Also das stimmt wirklich und deshalb muss ich auch sagen, hat es auch so auf Anhieb unfassbar Spaß gemacht, mit dir zu futtern und mit dir übers Futtern auch zu quatschen.
Du, gleichweise. Ich glaube, das gilt eigentlich für jeden, der irgendwie super nerdy in einem Thema unterwegs ist. Ihr kennt das bestimmt. Wenn man mal eine Person trifft, die ähnlich tickt, dann merkt man das auch. Ja. Ich habe deinen Content gesehen, deine Videos, so. Ich dachte so, alles klar, der Typ hat auf jeden Fall auch Ahnung und ist gerne so cool.
Hat auf jeden Fall auch Hunger.
Auf jeden Fall. Aber dann, als ich dich getroffen habe, in real life, und wie ich deine Augen leuchten gesehen habe, als du diese türkische Pizza gegessen hast, ja, da wusste ich ganz genau so, alles klar, der Dude ist wirklich, er tickt wie ich, der ist genauso wahnsinnig.
Ja, da kriege ich ja fast Schmetterlinge im Bauch bei so einer wunderschönen Intro. Aber du hast ja auch schon was ganz Wichtiges angesprochen. Ich selber bin nicht nur hungrig und esse gerne, sondern ich habe tatsächlich einen YouTube-Channel, den Per ja auch gesehen hat, bevor er mich in Person getroffen hat. Der Kanal heißt My Name is Andong, ist wie übrigens auch Berlin Food Stories auf Instagram englischsprachig. Und in meinem Channel geht es darum, Food aus der ganzen Welt zu entdecken und eben auch so die Geschichten dahinter so ein bisschen zu erkunden. Einfach auch zu lernen, wo das Essen, was wir alle lieben, ja, wo es ein bisschen herkommt und wie das um die Welt gereist ist. Das sind so die Stories, die mich total beschäftigen und dazu mache ich halt auch super gerne Videos. Und wie wir schon meinten, wir beide haben uns bei einer fantastischen türkischen Pizza kennengelernt und der Kontakt ist seitdem nicht abgebrochen. Und eines Tages haben wir die wahnwitzige Idee bekommen, ey, wollen wir nicht mal was auf Clubhouse machen?
Und stimmt, so war das.
Ein halbes Jahr später sitzen wir hier und nehmen einen Podcast auf.
Zum Glück haben wir nichts auf Clubhouse gemacht. Ja, ja, das ist so war es. Ja. Aber es hat irgendwie, es war natürlich. Also du mit deinem Kochen, ich mit meinem Restaurant essen. Es gab halt sehr viel Common Ground. Und ich glaube, Wir haben beide so ein bisschen die deutsche Food-Medienlandschaft gesehen und gedacht, so, da fehlt irgendwas. Da fehlt ein Format, das auch wirklich uns selber vor allem anspricht und in dem man über Sachen reden kann, die sonst nicht wirklich behandelt werden. Es gibt so ein kleines Loch, finde ich.
Genau. Food-Content gibt es überall viel. Aber wirklich gerade hier bei uns in Deutschland hat uns da ein bisschen was gefehlt. Und diese Lücke wollen wir tatsächlich füllen mit Imbiss 3000.
Der Imbiss ist eröffnet.
Genau. Das ist unser Soft-Opening heute. Also,
und zur Erklärung, jetzt müssen wir auch sagen, was uns gefehlt hat. Ja?
Genau.
Ich meine, damit es auch wirklich ein bisschen konkreter ist. Also es gibt in Deutschland sehr viel Sachen über simples Essen. Also, vor allem aber es gibt sehr viel Content in Deutschland über Hochküche, über wo irgendwelche tollen Sterne-Köche interviewt werden. Das ist natürlich super Content und immer sehr interessant. Aber es gibt sehr wenig Sachen, die wirklich bodenständiges Essen behandeln, sehr einfache Sachen, Snacks, einfach Themen, über die jeder eine Meinung hat.
Und vor allem, über die man halt doch einfach ehrlich reden kann. Weil jeder von uns hat irgendwie bestimmte Sachen, die er gerne isst und wo man eigentlich auch genau weiß, das ist so ein bisschen so eine, wie man auf Englisch gern sagt, eine guilty pleasure. Ja, also etwas, wo man ganz genau weiß, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das gesündeste Essen auf der Welt, aber es macht mich einfach happy. Es macht mich einfach glücklich. Und es macht mich auch glücklich, mit anderen dieses Essen zu futtern, zu schnabulieren und dann halt auch drüber zu quatschen.
Es gibt ja diese Floskel, die sagt, ja, Essen vereint alle über alle Kulturen, es ist das Einzige, was wir alle gemeinsam haben und so weiter. Und es ist ja auch, weißt du was, es stimmt auch. Es ist wirklich ein Thema, zu Essen hat jeder eine Meinung. Jeder hat eine Leidenschaft zum Thema Essen. Das ist super. Aber nicht jeder hat eine Leidenschaft über Hochküche oder irgendwie in Restaurants zu essen. Das können sich nicht alle leisten. Nicht alle können das einfach machen. Das ist nicht jedem möglich. Aber mal so eine Tüte Chips aufzumachen oder so einen eisernen Stiel zu kaufen oder sich mal einen Döner zu holen, das ist jedem ermöglicht.
Genau, und genau diese Themen wollen wir hier ansprechen. Ja, es geht hier nicht um Übergourmets, es gibt hier keine langen Interviews über exquisite Zutaten und gesundes Food in allen Ehren, aber auch darum wird es bei uns nicht ganz so viel gehen. Und vor allem, wir wollen das Ganze auch wirklich mit einer weltoffenen Einstellung irgendwie alles ein bisschen durchquatschen. Also wir haben keinen Bock auf Bro-Culture und so und irgendwelche Witze unter der Gürtellinie. Nee, wir wollen gerne über den Tellerrand schauen, wenn man
das war. Einer der Gründe tatsächlich, warum ich das machen wollte, war, ich wollte mal ein deutsches Food-Format machen, ohne Pimmelwitze. Ganz ohne. Ohne einen einzigen Pimmelwitz, weißt du? Ich glaube, das kriegen wir hin. Mal so, das können wir uns mal selber als Leitfaden stecken hier.
Ja. Alles klar, nach 10 Folgen check ich mal, ja? Der Countdown, läuft hier.
Deal, alles klar.
Genau, aber so. Jetzt mal eigentlich ganz gute Überleitung, denn wir beide wollen das auch nicht zu zweit machen. Das wird jetzt nicht ein Podcast, wo die ganze Zeit nur zwei Typen sitzen und über Pommes reden.
Deswegen brauchen wir auch ein bisschen Support. Haben wir uns besorgt?
Ganz genau, so ist es. Und zwar möchten wir euch vorstellen die Victoria. Victoria, mit vollem Namen Victoria Ganz, wurde uns auf der unfassbar schwierigen Suche nach einer guten Food-Expertin tatsächlich empfohlen von meinem Kumpel Felix. Falls du zuhörst, liebe Grüße. Der hat uns nämlich einen Link zugeschickt von Victoria, wie sie an einem Science Slam teilnimmt. Ja, wer Poetry Slams kennt, das ist ungefähr sowas. Da steht man halt und redet in sehr coolen Worten und sehr coolen Formaten über wissenschaftliche Dinge. Und Victoria hat das einfach mal so richtig gerockt. Also wir haben dieses Video gesehen und haben dann sofort auch über die Science Slam Leute, also auch liebe Grüße an die, scienceslam.de, sehr viele coole Sachen dort zu sehen, den Kontakt zu Victoria bekommen. Die hat an der TU Berlin Lebensmittelchemie studiert, halt also genau das Brain, was wir brauchen. Und seitdem ist sie halt viel unterwegs, eben nicht nur in der Lebensmittelchemie und in der ganzen Industrie, sondern die macht doch mal TV-Formate, Science Slams und viel Wissenschaftskommunikation. Und deshalb denke ich, dass wir mit Victoria den besten Support haben, den wir uns einfach nur wünschen könnten.
Sie ist auch vor allem einfach sehr viel smarter als wir. Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei der ganzen Sache.
Absolut safe. Und damit ihr auch mal Victorias Stimme hört, dachten wir, ey, warum stellen wir Victoria nicht einfach mal eine ganz einfache Frage? Nämlich, Victoria, wie hat das Studium der Lebensmittelchemie für dich die Wahrnehmung von Food und Essen beeinflusst?
Mein Studium hat meine Sicht auf Lebensmittel und Ernährung extrem geändert. Und gar nicht der Aspekt, dass ich jetzt auf irgendwelche Lebensmittel verzichte, sondern mir ist einfach klar geworden, was wir für ein extrem krasses Schwarz-Weiß-Denken haben, wenn es um Lebensmittel und Ernährung geht. Und es liegt vielleicht auch daran, dass in so einem Studium ist man ja schon sehr analytisch unterwegs und lernt erstmal wahnsinnig viel darüber, was da überhaupt alles drin ist. Und wenn man dann mit Fragen konfrontiert wird oder die Zeitung aufschlägt, dann merkt man, oh mein Gott, hier fehlt einfach so viel an Informationen. Und es ist halt gerade beim Thema Essen, finde ich das sehr schwierig, denn Essen ist etwas extrem Komplexes. Einmal, was es uns selber betrifft, also was alles in unserem Körper passiert, aber auch, was unsere Welt betrifft. Denn ja, die ganzen Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft und der Umwelt, aber auch Lebensmittelproduktion, was da alles passiert, es ist wahnsinnig komplex. Und ja, da wurde mir klar, ich werde jetzt nicht im Labor stehen und ich werde jetzt auch nicht forschen, auch wenn das alles mega spannend ist und super wichtig, sondern ich sehe mich eigentlich eher darin, darüber zu sprechen. Und deswegen bin ich auch gleich nach dem Studium, also eigentlich an dem Tag, wo ich meine Diplomarbeit auch verteidigt habe, bin ich abends noch ins Lido in Berlin gegangen und habe dort Menschen erzählt, was ich denn erforscht habe. Da habe ich meinen allerersten Science Slam gemacht. Und ja, das war eigentlich auch der Startpunkt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte dieses Wissen konsequent teilen. Und ich möchte dazu beitragen, dass wir verstehen, dass es nicht die eine Antwort gibt, sondern dass es eigentlich darum geht, ja, die richtigen Fragen zu stellen. Und deswegen bin ich auch wahnsinnig happy, dass ich hier bei euch im Podcast bin und dass ich mein Wissen Stück für Stück weitergeben kann.
Ja, geil. Vielen, vielen Dank, Victoria, dass du Teil von Impis 3000 bist. Wir freuen uns riesig und haben schon richtig Bock auf sehr geile, fundierte, wissenschaftliche Kommentare von dir. Allerdings geht es bei Impis 3000 ja wirklich nicht nur darum. Wir haben natürlich auch Spaß und das bringt uns zu der ersten Rubrik, die wir euch gerne vorstellen würden, die wir hoffentlich in jeder Folge machen werden. Wissen wir noch nicht, das ist ja erst die erste, die wir machen. Und zwar die Rubrik heißt Das Spiel.
Das Spiel.
Das Spiel. Oh, singen können wir auch. Also geht so, geht so. Aber okay, okay. Also, das Spiel. Jede Folge wird einer von uns ein Spiel mitbringen, das sich deckt mit dem Thema der Folge und der andere muss es spielen.
Eine Challenge.
Eine Herausforderung.
Ja, genau.
Okay, da wir für diese Folge kein food-basiertes Überthema haben, wie wir es die nächsten Folgen haben werden, hatte ich, der sich für diese Folge das Spiel ausdenkt, so ziemlich freie Bahn. Ich konnte machen, was ich wollte.
Oh mein Gott.
Aber ich habe beschlossen, wir fangen mal ganz unkompliziert an. Und zwar brauche ich dafür erstmal eine Packung Gummibärchen. Gib mir eine Sekunde. Mr. Knäuschen. Okay.
Bin ich gespannt. Oh je.
So, also in meiner Hand habe ich eine Tüte Haribo Goldbären. Ja, jeder kennt sie. Auf der Verpackung ist der jedem bekannte gelbe Bär. Der sagt das Original seit 1922. Und das ist übrigens total wichtig.
22?
Ja, seit 1922. Also seit 99 Jahren angeblich gibt es die guten alten Gummibärchen in der Klassik-Variante. Aber es ist total wichtig, dass es die Klassik-Variante ist. Weil folgendes Spiel. Per, was ich jetzt gerade mache, ich nehme jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Was ich jetzt hier vorbereitet habe, Per, ich habe aus meiner frisch geöffneten Gummibärenpackung 5 Gummibären entnommen. Und zwar einen in jeder Farbe. Und wir alle kennen diese Gummibären an sich. Alle von uns haben Haribo-Gummibärchen schon mal gegessen. Das heißt, du bist im Grunde genommen vertraut mit den Geschmäckern und vor allem mit den Farben dieser Gummibären. Und was wir jetzt machen in dieser allerersten Edition von Das Spiel, wird sein, dass ich dir 3 Gummibären gebe und du musst erraten, welche Farbe sie haben.
Holy shit.
Das ist aber machbar. Okay, es gibt nur 5 und du musst 3 erraten.
Welche gibt es überhaupt? Warte mal. Sagst du mir das vorher? Nee.
Nee, jetzt nicht. Jetzt nicht. Es ist gerade so.
Okay, okay. Ich muss mal ganz scharf nachdenken.
Der Druck steigt.
Es war echt eine Weile her.
Dass du Gummibären gegessen hast?
Ja. Ja.
Hey, aber man isst doch einfach immer mal wieder Gummibären. Also ja, ist jetzt so, nicht so.
Ja,
so
ab und zu, ja. Gut, alles klar.
Du hast doch sogar Kids.
Ja, ich weiß, die lieben das auch. Aber es ist halt wie Crack Cocaine, ne? Gummibärchen.
I know.
Die Kids, das ist unglaublich.
Ja, siehst du, aber du willst doch ein guter Vater sein. Und dafür, finde ich, solltest du dich auf jeden Fall darin auskennen.
Das ist vollkommen richtig. Ich nehme die Challenge an, Andong.
Okay.
Und du musst mir sagen, wie ich das Ganze...
Okay, nee, du hast meine Hand aus. Genau, du hast die Augen zugemacht. Ich nehme jetzt einen dieser Gummibären.
Mhm.
Und ich platziere ihn in dem Deckel deiner
Wasserflasche. Du rollst ihn so, Ghost Pepper Pulver und dann...
nein, so. Augen sind weiterhin zu. Augen nicht schummeln, Per.
Nein.
Okay, und jetzt?
Ich habe ein Gummibärchen in meiner Hand. Ich esse das jetzt, okay?
Genau.
Alles klar, los geht's. Okay.
Welche Farbe hat dieses Gummibärchen?
Guck mal.
Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier vor mir sitzt der erfolgreichste Foodblogger Berlins und kann mir nicht sagen, welche Farbe dieses Gummibärchen hat.
Es ist so ein bisschen neutral. Fuck. Okay, ich habe eine Theorie. Ich glaube, das ist rot. War es rot?
Nein. Okay, es war weiß.
Es gibt weiße? Okay.
Was für eine Bildungslücke sich da offenbart vor mir. Okay, okay. Zweite Runde.
Das kann man irgendwie gar nicht...
Ich finde, es ist irgendwie so ein Fake-Ananas oder so, dieses Weiße. Okay, ja, aber...
Stimmt.
Du hast jetzt Nummer zwei vor dir.
Zu Wasabi oder sowas, so als Neutralisator.
Keine Jelly Bellies.
Okay, Nummer zwei. Okay. Nur so ein bisschen auch ziemlich neutral. Ein bisschen so, ja, Birne. Okay. Grün.
Ja! Yes! Ich wusste es. Ich habe nicht geglaubt, Per. Ich wusste, da ist nicht alles verloren. Okay.
Noch eins?
Dann noch eins. Und ich glaube, auch das solltest du schaffen. Okay.
Okay.
So, hit Nummer drei.
Hit me. Okay, ich will mal das zweite nochmal kauen und schlucken.
Ja.
So. Kurz ein bisschen hier neutralisieren.
Ja.
Okay, ich hab's in der Hand. Ich esse Nummer drei. Eins, zwei, drei. Gleich von Anfang an starke Zitrusnoten. Es gibt Orangene und es gibt gelbe, rote, kühl hatten wir. Also ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist dieses Orange ein bisschen so Apfelsine und das gelbe Zitrone. Das hier ist mehr. Oh mein Gott. Orange?
Yes! Oh mein Gott, das hast du gut rumgedreht. Nach dem ersten dachte ich... Oh, okay, dein Ruf ist doch nochmal wiederhergestellt gewesen.
Dieses erste war echt schwer.
Okay.
Weiße, stimmt, es sind weiße.
Geil, okay, also mit 2 von 3 würde ich einfach mal sagen, du hast das Spiel zumindest bestanden. Ich weiß nicht, ob es für gewonnen reicht, aber bestanden hast du.
Das nehme ich auch an. Okay, ich muss echt mal mehr Gummibärchen essen. Gut, alles klar, sehr gut.
Geil.
Gute Challenge.
Ich hoffe...
Fand ich gut.
Das ist vielleicht gar nicht so leicht, wie Leute sich das vorstellen, ja?
Nein.
Also, Per, ich schlag vor, wir machen eine ganz kurze Trinkpause und danach wollen wir mit euch nämlich noch sprechen über unsere tiefsten und interessantesten Food-Memories, die uns geprägt haben.
Genau so machen wir es.
Kurze Pause und wir sind gleich wieder für euch da.
Willkommen zurück zum Imbiss. Wir haben wieder auf und sind zurück aus der Pause und hatten uns gedacht, dass wir ein bisschen mehr von unserem Background erzählen in der Form von persönlichen Anekdoten. Natürlich essbaren Anekdoten. Und soll ich anfangen, Andong? Soll ich mal ein bisschen?
Klar.
Ich habe so eine Sache, die für mich irgendwie sehr, sehr maßgeblich an meiner Sichtweise, was das Thema Essen angeht, wichtig war und überhaupt, warum ich das so mache, wie ich es mache. Es geht um etwas sehr Einfaches. Es geht um das Thema Pizza. Pizza, wahnsinnig leidenschaftliches Thema von mir. Und die Art und Weise, wie ich in diese Welt reinkam, weil ich mache ja nicht seit Ewigkeiten einen Blog über Essen. Also ich habe ja BWL studiert, ich habe viele Sachen gemacht. Ich war in der Tech-Welt unterwegs, habe Sachen, Business-Sachen gemacht, aber das Thema Essen war schon immer wirklich sehr, sehr, sehr zentral. Und wenn man so ein bisschen zurückschaut, als ich jung war, dann war das auch ziemlich klar, dass dann irgendwas, dass da viel geht, weil ich war halt der crazieste Pizza-Nerd, den es gab, als ich klein war.
Da reden,
wir reden halt so von, als ich so 9, 10, 11 hat das angefangen. Da habe ich nämlich erstens, vor allem als wir, ich bin ja Schwede und dann sind wir immer in Schweden zurück in den Sommerurlaub gefahren und da gab es immer auch mehr Pizzerien als bei mir zu Hause auf dem Land in Deutschland. Ich bin ja in einem ganz kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Hier, Shoutout an Herstein, Hunsrück, 800 Einwohner, ihr wisst, wer seid. Ja. Da, ich bin ja wirklich so teilweise ein kleines deutsches Landei. Und da gab es halt so mal einmal kurz so eine kleine Dorfpizzeria, das war's aber. Ja. Aber in Schweden gab es halt überall Pizzerien. Ja. Und da habe ich halt wirklich meine Eltern in jede Pizzeria überall geschleppt und hat auch bestanden, dass wir, egal wo wir waren, musste Pizza gegessen werden. Es musste zu Hause Pizza gebacken werden, es musste außerhalb Pizza gegessen werden in Restaurants. Und als ich dann zurück nach Hause kam in Deutschland, hat sich das dann so geäußert, dass ich so 3-4 Mal die Woche Tiefkühlpizzen gegessen habe abends. Es ist wirklich ein fucking Wunder, dass ich meine Teens überlebt habe, weil ich mich tatsächlich ausschließlich von TK-Pizzen ernährt. Und ich muss mal ein ernstes Wort mit meinen Eltern reden, wie die das überhaupt zulassen konnten, weil es muss ja irgendwie bleibende Schäden hinterlassen haben. Wer weiß. Aber und ich habe bestimmt in meinem Leben ja so ein paar tausend TK-Pizzen verdrückt.
Und dazu muss man ja auch noch sagen, das Ganze ist ja schon, was, so 15 Jahre, 20 her
das
oder
ist,
so?
Das ist über 20 Jahre her, ja, ja.
Also das und Sortiment war ja damals auch nicht gerade mannigfaltig.
Begrenzt. Deswegen habe ich ja natürlich auch jede einzelne Pizza optimiert. Auf meinen Ofen, auf so, ich weiß ganz genau, so die hier, die Dr. Oetker Restaurante, 8,5 Minuten bei so viel Grad. Wenn du willst, mal ein bisschen fancy bist, so ein bisschen mehr Öl drauf, ein bisschen mehr Oregano, vielleicht mal so ein Mozzarella. Aber eigentlich das Takeaway, dass die TK-Pizzen schon so gut sind, wie sie sind. Die kannst du eigentlich nicht pimpen und so weiter. Dann aber gab es irgendwann mal so die fancy Aufback-Varianten, die so ein bisschen halb gebacken waren.
Die Ofenfrische und so.
Ja, genau. Ich habe diese ganze Entwicklung natürlich mitgenommen und unendlich TK-Pizzen weggehauen. Zu dem Punkt, wo ich heutzutage, ich kann einfach keine TK-Pizzen mehr
wirklich?
Essen. Ja, also ich hab schon sehr, 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 sehr lange keine TK-Pizza mehr gegessen.
Sag mal eine Zahl. Wie lang? Ein Jahr? Mehr?
Mehr.
Zwei?
Mehr.
Fünf?
Mehr. Ja, mehr als fünf, glaube ich. Ja.
Wirklich?
Ja. Weil auch natürlich, ich wohne in Berlin, aber ich wohne auch in Prenzlauer Berg. Ich kann halt einen Stein schmeißen und ich treffe eine Weltklasse-Pizzeria. Das ist kein Scherz. Also es ist wirklich absurd, wie viele Pizzerien es in der Gegend gibt, die wirklich total krasse Pizzas machen.
Okay, dann habe ich aber mal folgende Frage an dich. Es gibt ja manchmal so diese Redewendung, so selbst eine schlechte Pizza ist besser als keine Pizza. Und da würde ich dich sozusagen mal fragen, mit deinem Background, angenommen, du bist jetzt irgendwo ein bisschen weiter weg im Urlaub oder so, hast du bestimmt so einen Monat keine Pizza mehr gegessen, gar keine. Lieber eine Tiefkühlpizza oder lieber gar keine Pizza?
Ja, doch, TK-Pizza, klar. Ja.
Okay, okay. Also sie ist nicht komplett aus deinem Leben verbannt.
Nein, würde ich nicht, eigentlich nee, genau. Und wir haben letztens drüber geredet auch. Und ich habe auch mal letztens so einen Beitrag gehört, dass es natürlich hat sich unglaublich viel getan in der Welt der TK-Pizzen. Aha. Es gibt ja so viele Local Brands in Berlin, die es anscheinend ziemlich geil machen. Ich muss da mal wieder reintauchen, glaube ich.
Stimmt, wäre Zeit für ein Update.
Ja. Das heißt, dass Pizza als kleines Kind ein sehr prägendes Erlebnis. Und ein wichtiger Punkt war halt, dass als ich meine Eltern in diese Pizzerien geschleppt habe, das war in Schweden, das war in Deutschland, aber auch, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, in Frankreich waren oder sowas, nee, dann gehen wir jetzt nicht irgendwie so ein schönes Bistro, irgendwie Fisch essen. Nee, wir gehen jetzt Pizza essen, so, weil ich darauf bestehe.
Und machen das deine Kids auch?
Ja, meine Kids mögen auch gerne Pizza, ja, auf jeden Fall, wir essen sehr viel Pizza.
Ja, das ist doch gut.
Aber diese Besuche dann in diesen Restaurants haben dann wirklich auch meine Leidenschaft für Restaurantbesuche allgemein geweckt und so wirklich fundiert. Ne? Dass daher kommt so meine totale Leidenschaft in Restaurants zu essen. Weil es so echt, Restaurants sind halt mein Safe Place. Ne? Und daher kommt das auch. Deswegen hat die Pizza da so eine wirklich sehr maßgebliche Rolle gespielt.
Geil.
So, dann du bist.
Okay. Na gut, dann, wenn du schon so eine intime, fast schon Geschichte aus deiner Kindheit erzählt hast, dachte ich mal, kann ich das ja auch machen. Also mein Background, ich bin aufgewachsen in Berlin, also Ich sage mal gerne, seit ich denken kann, bin ich in Berlin. Ist mehr oder weniger so. Also ich bin mit 6 Jahren nach Berlin gekommen und dann auch hier groß geworden. Und davor war ich größtenteils in Russland. Also ich bin tatsächlich in der Sowjetunion geboren. In den allerletzten Monaten des Bestehens der Sowjetunion bin ich nämlich dort geboren. Und in einer Stadt, die damals noch Leningrad hieß und heute St. Petersburg heißt, da kommt tatsächlich meine gesamte Familie her. Und man muss ja sagen, russische Küche ist im Grunde genommen eine unglaublich simple Küche.
Was ja nicht schlecht ist.
Nee, ist überhaupt nicht schlecht. Es ist überhaupt nicht schlecht. Und man muss auch wissen, das ist ja natürlich viel auch einfach der Geografie geschuldet. Also klar, wenn du irgendwo im Mittelmeerraum lebst, da wachsen einfach andere und ich sag jetzt einfach mal ganz wertend krassere Sachen als irgendwo in Russland, wo im Grunde genommen so 8 Monate des Jahres ist einfach so kalt, da wächst so kaum was, sag ich mal, ja. Deshalb kein Wunder, dass einfach unglaublich viel Kohl, rote Beete, Kartoffel, so eine Sachen gegessen wird. Ultra bodenständig, ultra plain nach europäischen Standards, würde ich einfach mal sagen. Aber, wie du schon meintest, nicht unbedingt schlecht. Nicht unbedingt schlecht, weil man muss sagen, obwohl Russland halt echt so der Natur geschuldet nicht die krasseste Auswahl an Zeug hat, was man essen kann, sie können echt sehr gut damit umgehen. Aber besonders ist es so, für mich, das Sinnbild der Küche meiner Kindheit ist so ein kleines Schälchen mit fein gehacktem Dill und fein gehackter Petersilie, was bei meiner Großmutter immer auf dem Tisch stand.
Geil,
weil in der russischen Küche ist es so, egal, was du isst, wirklich egal, was du isst, da kommt immer so ein richtig fetter Schmatzer Schmand drauf, saure Sahne und dann fein gehackter Dill und Petersilie obendrauf. Manchmal vielleicht ein bisschen grüne Zwiebeln noch, das war's dann aber. Das kommt wirklich über alles. Wenn du eine Suppe hast, ob es jetzt eine Pilzsuppe ist oder so ein krasser Borsch, egal, da kommt erstmal so ein richtig fette grüne Stuff drauf.
Ja, ich habe eine polnische Schwiegermutter, aber das ist genauso. Genauso. Mhm. Immer auf die Kartoffeln immer so ein, also da reden wir von 3 Zentimetern.
Ja, ganz Dill genau
oder
so.
Oder Petersilie, unglaublich wichtig.
Natürlich, natürlich. Also obwohl es da ja so manchmal so ein paar, ja nicht so tolle irgendwie Erinnerungen und Gefühle gibt, historisch bedingt, zwischen den Völkern Osteuropas, muss man schon sagen, diese Liebe für so ein gutes Kleckschen Schmand, die ist, glaube ich, relativ universell in Osteuropa. Und das hier, so wirklich diese kleine Schale, das ist einfach für mich Home-Feeling. Home und Oma und Wärme und Tee trinken aus einem kleinen Teller. Und einfach wirklich gemütlich. Home-Zone. Das ist mein Ding. Und bis heute ist es halt so, dass egal, wo du irgendwie so Dill reinmachst oder so, ich denke immer, schmeckt nach Zuhause. Dill ist für mich einfach der Geschmack von Zuhause. Und vor allem, wenn du so einen russischen Blin nimmst, was, okay, im Grunde genommen ein Crepe ist, 2 Crepes, dazwischen so ein bisschen Käse, ja, einfach egal welcher Käse und ein bisschen Dill. Das ist wirklich das Ultra-Homey-Gericht von mir. Also wirklich mehr Andongs zu Hause geht einfach nicht auf einem Teller. Nicht das feinste Essen, aber einfach geil.
Das ist sehr gut. Bin ich voll bei dir. Da haben wir noch mehr Common Ground, das ist unsere Herkunft, ne? Dass wir beide aus so kalten Ländern kommen.
Das stimmt.
In denen nichts wächst und in denen man Dill isst. Hier. Ja. Durch unser Blut fließt so das kalte Klima und Dill. Ja. Das ist schon wahr.
Auf jeden Fall. Also,
in Schweden ist auch dauernd Dill. Es ist wirklich überall Dill auf
Fleisch. And I love it.
Und so.
Ich war gerade da,
es war so geil. Es gibt so einen Eintopf, das Dillfleisch, wo so Kalbsfleisch mit so einer Dillsoße frisst. Das ist ultra intens. Das ist schon gut, aber es kann auch viel sein.
Ich würde es mir geben.
Aber ich habe als Kind nie Dill gegessen. Ich fand es immer zu intens.
Ja.
Aber so in den Erwachsenenjahren wirklich lieben gelernt. Das ist so eine Sache, glaube ich. Wenn man die mal wirklich schätzen lernt, dann ist es sehr gut und wichtig.
So ist es. Und ich glaube, diese 2 Sachen zu erzählen, war vielleicht gerade nicht so unwichtig, weil ich meine, klar, wir sind 2 weiße Typen, aber irgendwie sind wir trotzdem halt keine Deutschen.
Nein.
Oder so, also hier groß geworden, aber wir sind halt
haben uns
nix.
Halt so irgendwie perfekt assimiliert hier unter die Deutschen gemischt.
Ist ja auch nicht schwer
unterwegs.
Als Weißer.
Nein, ist es auch nicht, auf jeden Fall. Aber natürlich, ich glaube, das macht uns schon aus. Keine Frage.
Ich glaube, das ist
unser Background
vor allem,
ist das schon wichtig, ne?
Genau, also natürlich fühlen wir uns nicht diskriminiert in Deutschland, aber man muss trotzdem sagen, dass ich glaube, diese leicht diverse Herkunft uns geholfen hat, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und einfach Food aus anderen Ländern mit großer Neugier und großem Bock auch einfach zu essen.
Voll, voll, voll. Und das ist ja auch Berlin natürlich ein riesiges Thema, ne?
Ja.
Da habe ich halt noch eine Story.
Let's go.
Die dazu passt.
Mhm.
Folgendes. Es war nicht das erste Mal, mein erster Besuch in Berlin. Es war frühe 2000er. Ich wollte meinen Bruder besuchen, der in Berlin wohnte zu der Zeit. Ich war nie in Berlin. Aus irgendeinem Grund kam ich mit dem Auto und ich hatte halt wie so nur einen Liter Sprit im Motor und bin dann auch irgendwie so ganz genau auf den Kudamm gerollt, wo er irgendwo in der Ecke wohnte. Und total fertig steige ich aus meinem Auto und so wie so eine Oase in der Wüste vor mir tut sich so ein türkischer Dönerimbiss auf. Und ich hatte halt nur so gehört, diese Stories über Döner in Berlin. Hatte noch nie einen gegessen in Schweden.
Wirklich?
In Schweden. Also erstens, im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es auf keinen Fall Döner. Also das war halt wirklich fucking Land, ne?
Ja.
Dann in Schweden gab es schon so Kebab, aber halt anders. Also einfach mit so einer Rhode Island Soße und irgendwie ganz merkwürdig so.
Mhm.
Und ich hatte halt diese Stories gehört von dem mythischen Berliner Döner. Und steige halt wirklich aus diesem Auto vor mir, diese Lichter, und ich gehe so langsam in diesen Imbiss rein und meinte so, bitte einen Döner. So. Und dieser sehr, sehr nette Mann lächelt mich an, schneidet das Fleisch vom Spieß und gibt mir diese Tasche, die halt überquillt mit verschiedenen Zutaten, und ich beiß da rein und es fällt links und rechts das Fleisch und der Salat raus, es läuft mir in den Arm runter und es war einfach so geil. Ich beiß da rein und denke einfach nur, what the fuck, was ist das und warum habe ich das noch nicht gegessen? Und das war so ein bisschen meine sinnbildlich für meine Liebe zu Berlin. So danach ging es halt in meinem Leben immer wieder rum, nach Berlin zurückzukommen. Ich habe halt so dann Praktika gemacht und ich habe hier nochmal so ein Jahr mein Erasmus gemacht, als ich studiert habe, bis ich dann 2009 hergezogen bin. Und aber dann natürlich dieser Döner. Ich habe immer so den Döner gejagt. So, was ist der beste Döner in Berlin? Und das war mal so jetzt für Berlin Food Stories auch so ein zentrales Thema. Dieses fantastische Angebot aus Essen aus aller Welt hat mich so geflasht von Anfang an. Und das ist wirklich das, was für mich Berlino ausmacht. Ein großer Grund, warum ich auch Berlin Food Stories mache, weil mich diese Vielfalt an Essen, die macht mich, die ist für mich einfach so maßgeblich für meine, wie interessant es ist. Und wie, es weckt halt wirklich einfach das Thema Leidenschaft für mich, wenn es um Essen geht. Und ja, Döner esse ich immer noch gerne. Nicht so viele, weil die meisten eigentlich so gut sind. Hat man mal so 300-400 gegessen. dann irgendwann ist dann auch das Excitement vorbei. Aber es öffnet immer wieder neue. Und das ist, es gibt schon wieder sehr gute. Ja.
Döner, ich schwelge auch schon ganz in Erinnerung. Ich habe tatsächlich seit klein auf Döner gegessen. Also ich könnte dir nicht sagen, wann ich meinen ersten Döner gegessen habe.
Das wollte ich gerade fragen, nein?
Nee, weil ich schon immer Döner gegessen habe. Ich bin halt in Berlin groß geworden.
Stell dir vor, es gäbe ein Foto, wie du in so einem Kinderwagen sitzt und deinen ersten Döner isst.
Ja. Ich weiß aber noch ganz genau, wo ich meine. Also ich kann dir nicht sagen, wann. Ich weiß aber wo, weil es früher halt so den einen Dönerladen gab, den ich immer gegangen bin am U-Bahnhof, wo ich halt früher gewohnt habe. Der ist auch gar nicht mehr da. Also beziehungsweise da ist jetzt irgendeiner immer noch. Aber es ist natürlich nicht mehr derselbe. Und ich habe mich auch schon voll oft gefragt, so, soll ich da nochmal hingehen? Aber nee. Ich weiß aber nur noch, dass damals der Döner noch richtig classic war. Das war noch die Zeit, wo wenn du Tomaten und Gurken in deinen Döner bekommen hast, war krass. Das war selten, ja. Aber Döner ist auf jeden Fall ein Thema für mindestens eine, wenn nicht sehr viele mehr Folgen von Imbiss 3000.
Auf jeden Fall.
Wir wollen ja heute so einfach nur so ein bisschen Background geben, wer wir sind. Und ich glaube, da ist noch eine Story, die ich sehr, sehr gerne loswerden möchte.
Do it.
Und zwar geht es um etwas, was ich erlebt habe in China. Das ist sehr, sehr wichtig generell für mich, weil ich in China tatsächlich nicht nur den Spitznamen Andong bekommen habe, sondern auch meine Liebe zum Essen so wirklich entdeckt habe. Also ich meine, so als Kind, also man isst halt. Und dann irgendwann merkt man, dass man Essen besonders geil findet. Und bei mir kam das eigentlich relativ spät dafür, dass ich das jetzt so feiere. Und zwar kam das tatsächlich erst so irgendwo in meinen Mitzwanzigern im Studium. Ich habe Sinologie studiert, also China-Studien. Das ist so chinesische Sprache, chinesische Kulturgeschichte. Mhm. Volle Kanne. Und dazu musste man dann halt, also habe ich in Berlin studiert, aber man musste halt auch nach China ins Auslandsstudium. Das hat sich halt so gehört. Macht auch total Sinn. Sprache lernen und so weiter. Und natürlich bin ich da angekommen und sofort der Kulturschock, der kulinarische Kulturschock auch. Die nicht so große Überraschung ist, chinesisches Essen in China ist doch ein bisschen anders als chinesisches Essen in Deutschland. Und als ich dann in meiner allerersten Woche schon irgendwie so Sachen wie Quallensalat und so gegessen habe, da wurde mir auf jeden Fall so ziemlich vieles bewusst. Aber natürlich hat einfach für mich eine krass neue Welt aufgemacht und ich habe am laufenden Meter dort wirklich jeden Tag fast irgendwas Neues, Geiles, Kulinarisches entdeckt, ja, also seien es so Sachen wie China-Pfanne, die ich halt hier auch schon geil fand. Aber als ich dann in China mal das, was dort vielleicht am ehesten vergleichbar ist, mit einer China-Pfanne gegessen habe, also so gebratene Nudeln mit so ein bisschen Gemüse und Soße und vielleicht ein bisschen Fleisch drin und so, ey, das war eine ganz andere Welt und die Nudeln waren handgezogen und das war für mich auch so ein Mysterium und alles war krass und alles war anders und diese Geschmäcker und also das hat wirklich was in mir ausgelöst und dann viele Jahre habe ich dann damit zugebracht, in China halt, klar, zu studieren, zu leben, was ich da so gemacht habe, aber jede Möglichkeit, in China was essen zu gehen, war für mich eine Möglichkeit, was komplett Neues für mich zu entdecken und so Stück für Stück kam ich sozusagen den Geschmäckern näher der chinesischen Küche, aber eben auch der Tatsache, dass in China das Zusammensitzen am Essenstisch, ich meine, klar, das ist überall wichtig, aber in China hat das nochmal so einen extra hohen Stellenwert. Und ich habe die besten Gespräche mit Menschen, mit neuen Freunden in China am Essenstisch gehabt. Und das war so eine intime Experience irgendwie, das war so anders. Also es war viel herzlicher und freundschaftlicher als das, was ich von hier kannte. Ich habe das Gefühl, hier entstehen die Gespräche eher in der Kneipe und in China halt viel eher in einem krassen Restaurant. Am liebsten, wenn man da 4 Stunden lang zusammen Hotpot isst oder sowas. Und das sind dann so die deepen Momente. Und das alles kulminierte in dem wahrscheinlich krassesten Food-Moment, den ich in meinem Leben hatte. Und zwar habe ich in China, in Shanghai, bei einer Social-Media-Marketing-Agentur gearbeitet. Und für einen Kunden sollten wir so einen Kurzdokumentarfilm drehen über einen extrem bekannten chinesischen Food-Schriftsteller, Food-Kritiker und Food-Schriftsteller. Der hat so Geschichtenbücher und so weiter geschrieben mit so Food-Fokus. Und der meinte, alles klar, interviewt mich, wir gehen irgendwie in mein Atelier, bla bla bla, und danach gehen wir mal zusammen essen. Und das war halt die Person, die in der Stadt Shanghai mit 25, 30 Millionen Einwohnern die allerkrassesten Food-Spots kennt. Und wo hat der uns hingeführt? Nicht in irgendeinen kleinen Imbiss, aber auch nicht in ein fancy Restaurant. Nein, es war nochmal ein ganz anderes Level. Sondern wir sind mit ihm gefahren in irgendeine Wohngegend, irgendwo in so einer total nichtssagenden Nachbarschaft in Shanghai. Und wir fahren da ran an irgendein riesengroßes Plattenbaugebäude, gehen da rein, fahren in irgendeinen 74. Stock, na okay, 24. Stock, so groß war es vielleicht nicht, und gehen einfach in irgendeine Privatwohnung, wo so eine Mutti mit so 3, also ich dachte, das wären ihre Töchter, ich glaube, es waren vielleicht nicht alles 3 ihre Töchter, aber ja, so eine Mutti mit drei Mädels einfach Essen macht. Und zwar für eine Partei sozusagen am Tag. Und man bucht da, man geht da hin zum Lunch oder Dinner oder was man immer auch bucht und die kochen tatsächlich nur für eine Gruppe pro Tag. Das war's, das ist deren Limit. Und wir sind da halt hingegangen und das sah halt alles auch extrem unscheinbar aus. Das war halt eine sehr, sehr spärlich eingerichtete kleine Privatwohnung, in der niemand gelebt hat. Und wir haben uns halt hingesetzt und während wir einfach gesprochen haben und diesen Film gedreht haben, wurden die ersten Gerichte aufgetischt. Ohne irgendwie groß drüber nachzudenken, habe ich dann einfach mal zugegriffen und habe so den ersten Bissen von so einer marinierten Krabbe gegessen. Und ich habe so, es war wirklich so, sobald dieses Essen in meinem Mund war, es, als wäre die Zeit stehen geblieben. So wirklich, zoom. Ich krieg gar nichts mehr mit auf einmal. Ich so, Moment, was habe ich da gerade getastet? Und dann, und ich brauchte wirklich erstmal einen Moment, um das zu realisieren. Und ich habe einen zweiten Bissen genommen und ich schwöre dir, das ist das erste und letzte Mal, dass mir das in meinem Leben passiert ist, aber mir sind wirklich die Tränen gekommen. Und ich glaube, das waren keine Glückstränen, das waren keine Trauertränen, das war einfach nur eine komplette Überforderung meiner Geschmacksknospen. Ich habe sowas wirklich noch nie und seitdem nicht mehr erlebt, dass man etwas in den Mund nimmt, was so krass intensiv schmeckt und so mit Geschmäckern angereichert ist, dass das wirklich meine Synapsen komplett überfordert hat. Und ich wünschte, ich könnte genau sagen, woran es lag. Also es war wirklich so eine in chinesischem Kochwein marinierte Krabbe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber dieses gesamte Essen, auch jedes einzelne Gericht, was danach kam, war auf einem Level, was einfach nicht erreicht wird sonst. Das ist so ja,
ich kenne das, das ist mega. Das Gefühl ist echt, es gibt nichts Vergleichbares. Ne?
Es gibt wirklich nichts Vergleichbares. Und das hat wirklich endgültig mir gezeigt, wie viel Tiefe sozusagen noch ist in diesem Thema Kulinarik, in diesem Thema Food. Und natürlich, was auch sehr wichtig ist, nicht nur war das Essen unglaublich krass, sondern wir saßen dann wirklich, wie sich's gehört, gute 3 Stunden an diesem Tisch und haben einfach ununterbrochen alle miteinander geredet. Und es wurde so viel über Essen geredet. Und das fand ich so krass, dass halt in China auch Menschen stundenlang über Essen reden können. So, bei mir im Dorf, wo ich herkomme, da wird die und die Art von Essig hergestellt, die schmeckt so krass mit der Art von Tofu, die bei uns irgendwie aus der Provinz angebaut wird und so eine Sachen. Und diese Art von Gespräch ging über Stunden, aber wurde auch kein bisschen langweilig. Das war wirklich für mich prägend, einfach zu sehen, wie tief in China die Verbindung von Sozialleben und Essen geht und wie unglaublich bewusstseinserweiternd gut einfach chinesische Küche sein kann.
Ja, es ist schon geil, ne? Wenn man so sehr oft essen geht und ich meine, wir beide haben ja schon einiges gegessen und es ist uns einfach wirklich in verschiedensten Varianten das meiste zwischen die Zähne gekommen, ne? Ist natürlich, solche Momente werden immer seltener, wenn man wirklich so geflasht wird. Und
das stimmt.
Passiert einem ja meistens, wenn man auch reist.
Ja.
Also zu Hause ist es schwierig. Und ich habe ein Beispiel, ganz kurz. Ich saß letzte Woche in einem neuen japanischen Restaurant in Berlin. Und ich meine, jeder, der mal in Japan war, weiß ja, ich meine, japanische Küche auch wahnsinnig speziell, outstanding, wird von vielen auch unglaublich geliebt für ihre Filigranz, Eleganz und Produktfokus und so weiter.
Liebe zum Detail.
Genau. Aber ich saß halt in diesem Laden und ich hatte eine sehr ähnliche Experience, wo einfach auch alles stehen geblieben ist, weil dieses Essen mich halt wirklich in so einen Izakaya nach Tokio transportiert hat.
Ja.
Und mir kamen auch diese Tränen, ne? Dieses, wo du halt so einfach so berührt wirst, weil es einfach irgendwelche, es erweckt irgendwie Erinnerungen, du denkst an was anderes, du wirst einfach so geflasht von diesem Essen, dass es so einen Overload im ganzen System gibt.
Ja.
Und das ist krass, oder? Was Essen alles machen kann.
Das, genau, und das fasziniert mich immer wieder. Und es gibt ja mindestens diese 2 Ebenen. Also das Geschmackliche einmal und das Gesellschaftliche. Und mindestens auf diesen 2 Ebenen, wenn nicht sogar noch viel mehr, kann Essen Menschen so tief berühren, wie ich würde sagen, kaum etwas anderes es kann.
Ja? So ist es. Aber es muss natürlich nicht das krasse Secret-Restaurant in Shanghai sein oder der harte Japaner in Berlin. Es kann auch eine Tüte Chips sein. Es kann ein Eis am Stiel sein von deinem Späti. Es kann einfach auch die Pizza von deinem Nachbarschafts-Italiener sein. Es ist alles relativ. Und diese Erinnerungen, diese verschiedenen Erlebnisse, was Essen angeht, es ist wahnsinnig subjektiv.
Ja.
Und es gibt eigentlich nichts das Beste oder das Schlechteste. Weißt du, es geht immer, Leute fragen mich immer, Bär, was ist der beste, keine Ahnung, die beste Pizza, was ist der beste Döner? Und eigentlich ist die Antwort ja immer hier, das ist natürlich vollkommen dir überlassen. Nur du kannst das entscheiden, was für dich am besten ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine wichtige Sache von diesem Format, was wir auch vorantreiben werden. So, jetzt haben wir einiges erzählt.
Sehr
ich glaube,
viel erzählt.
Es ist Zeit, die Leute auch gehen zu lassen.
Auf jeden Fall.
Und vor allem auch für unsere nächsten Folgen vorzubereiten. Wir werden in dieser ersten Staffel, viele Themen releasen. Ihr werdet sehen, welche sind. Ich empfehle stark, gleich die nächste Folge anzuhören. Das können wir schon mal teasern. Ja, das können wir teasern.
Auf jeden Fall.
Nämlich haben wir unser Lieblingsthemen geholt, gewählt, meine ich. Und zwar, sag es.
Es geht um Kartoffelchips.
Oh yes.
Genau.
So ist es.
Ich hoffe, dieser Einblick in die Food-Vergangenheiten von Per und mir hat euch ein bisschen mehr gezeigt, wer wir beide eigentlich sind, wer die 2 Männer hinter der Imbiss 3000 Fritteuse sind. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen verstanden, wo es in diesem Podcast lang gehen wird insgesamt. Aber das werdet ihr natürlich auch noch vor allem in den nächsten Folgen hören.
Imbiss 3000 ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Acast. Vielen Dank, Rebecca Hoffmann, für die Produktion und für die Redaktion vor allem. Vielen Dank an Sebastian Dressel für den Schnitt. An Victoria Ganz für die fundierten wissenschaftlichen Facts, Hard Facts. Und vor allem euch fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns gerne eine Message über Instagram. Imbiss3000 heißen wir dort. Oder schickt uns doch vielleicht eine E-Mail an hello@imbiss3000.de. Wir freuen uns über jeglichen Input und eure Meinung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind Per Mörling von Berlin Food Stories und Arseni Kneifel von My Name is Andong. Und das war die erste Folge von Imbiss 3000. Bis zum nächsten Mal.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.